Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Ja, die Frage ist ja, was ist ein Verschwörungstheoretiker? Schön ist es, wenn der Prophet mal recht bekommt.
Sobald die Comics irgendwann sagt, haben wir nicht, was du da willst, dann passiert hier das totale Chaos.
Jeder braucht einen Plan B. Frau von der Leyen hat es klar und eindeutig gesagt, wir werden den Wegzug von Vermögenswerten aus der EU verhindern.
Silber ist, auch wenn es mehr davon auf der Welt gibt, knapper als Gold.
Jede Unze Gold ist 131 Mal verkauft und jede Unze Silber 390 Mal.
Wenn da dann nicht alles geliefert wird, was nachgefragt wird, bricht der Laden zusammen.
Der erste Tresor-Talk hier aus dem Goldhaus vom Metallorum bei Würzburg. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Sie können jetzt in regelmäßigen Abständen Podcast-Folgen hier sehen, auch mit uns dreien. Bei mir ist zum einen Tino Leukert, der Gründer und Geschäftsführer der Metallorum, und Rolf Piepach, der CEO der Triconcept AG. Und wir wollen hier in diesem geschützten Raum, in diesem Tresorraum, für Sie Informationen herauskristallisieren, die Sie woanders nicht bekommen. Und in diesem geschützten Raum können wir auch untereinander sprechen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und da muss ich irgendwie an Rolf Pieper denken.
Mein Ruf eilt mir voraus, ja, ich merke schon.
Manche würden ja auch sagen, Sie sind vielleicht sogar Crash-Prophet und Systemaussteiger. Ist das was Sie ein bisschen ankitzelt?
Naja, Crash-Prophet bin ich nicht. Ich gehe einfach in eine nüchterne Analyse und man muss sagen, das Schöne ist ja im Zeitalter des Internets und der Videoformate, so wie wir heute eins haben, sind ja meine Aussagen nachvollziehbar. Und ich habe relativ häufig richtig gelegen mit meinen Prognosen und ja, und Crash-Prophet, man muss halt kritisch die Welt betrachten. Man kann nicht die gesteuerten Medien als die Fundamentalanalyse nehmen. So einfach ist es. Und wenn ich mir anschaue, Verschuldungssituation der USA und die Märkte, da kommt wahnsinnig was auf uns zu.
Wir haben viele Themen heute. Tino Leukert, der ruhige Nachdenkende hier vielleicht in der Runde, aber trotzdem natürlich auch ein kritischer Denker. Wie sehen Sie die aktuelle Situation?
Die aktuelle Situation, ich sage jetzt mal bezogen auf unser Geschäft, was wir hier betreiben, ist eine durchaus herausfordernde. Ich mache das jetzt seit 2017. Wahrscheinlich ist es sogar die herausforderndste seit dieser Zeit, obwohl wir in der Zeit schon 2 bis 3 Krisen, ich meine, dieser Begriff nutzt sich langsam ab, je mehr Krisen man hat, schon durchlebt haben. Und diese Herausforderung fußt auf verschiedenen Dingen, also auf einer unheimlich hohen Volatilität der Märkte, nicht nur bei den Edelmetallen, aber da am herausstechendsten, einer wirren Preisentwicklung nach oben und auf einer Angebotsknappheit. Und die drei Dinge zusammen stellen uns in der Tat vor Herausforderungen auf der Beratungsseite, aber also auf der Händlerseite.
Es ist ein ganz großes Thema aktuell auch gewesen, dass es eine Knappheit gab, gerade bei Silber. Warum ist da nicht alles lieferbar? Wo kommt das her?
Die Frage stellt man sich auch, weil Silber scheint ja genug da zu sein, obwohl Rolf Pieper und ich in vielen vorhergehenden Veranstaltungen auch schon auf die eigentliche Knappheit von Silber hingewiesen haben. Also Silber ist, auch wenn es mehr davon auf der Welt gibt, knapper als Gold. Warum? Weil es eben zu einem sehr großen Anteil verwendet wird, also wirklich gebraucht wird in der Industrie und eben auch ein Metall ist mit seinen Eigenschaften, das sehr, sehr schwer bis gar nicht substituierbar ist. Also ein Nachfrager X kann jetzt nicht einfach sagen, gut, Silber gibt es nicht, nehme ich irgendwas anderes. Das ist also schwierig. Und jetzt ist eben eine riesige Nachfrage aus dem industriellen Bereich und aus dem Investmentbereich getroffen auf ein knappes Angebot. Und was anfangs haben Sie erwähnt, was mit Crash-Propheten, da gab es ja schon genug, die vorhergesagt haben, dass das alles passieren wird.
Und die kräftig daneben gelegen haben.
Und denen man auch nicht geglaubt hat. Aber ja, was ist denn jetzt passiert? Also jetzt ist es keine Vorhersage mehr gewesen, sondern wir sind in einer realen Knappheit gelandet. Und das sorgt natürlich dann für Aufruhr, Preise, Nachfrage und so weiter. Und das ist das Ergebnis, was wir gerade sehen.
Die Preise, Herr Pieper, sind ja ordentlich nach oben geschossen. Also wir haben ja einen Rekord nach dem anderen gesehen. Ist es da klar, dass irgendwann auch mal so ein Crash kommen musste wie bei Gold und Silber?
Ich habe ja keinen Crash.
Also ich sehe gar keinen Crash. Also ich sag mal, 3-Monats-Basis sind wir immer im Plus. Und insofern habe ich gar keinen Crash gesehen. Und wir sehen ja noch gar nicht den wahren Preis des Goldes und des Silbers.
Wo liegt denn der wahre Preis?
Also der liegt jenseits von dem, was wir aktuell haben. Also man muss ja sehen, wenn man sich die Vorkommen in der Erde anschaut, haben wir ungefähr im Verhältnis 7:1. Wir haben
7:1 zu?
Silber 7-mal mehr als Gold. Wir haben bei aktuellem Verbrauch eine theoretische Reichweite von 14 Jahren, ja. So, das muss man sich mal so. Und da gibt sich schon von automatischem Knappheitsgebot. Das Zeug reicht nur noch 14 Jahre. So, und rein rechnerisch müssen wir ja sagen, habe sehr viele, die uns fragen, könnt ihr mir das Ratio immer anpassen bei den Einlagerungskonzepten oder so, ja? Wir haben historischen Ratio von 1:10, 1:11. Wir haben aktuellen Ratio von 1:50 ungefähr, also Silber, Gold zu Silber. Und wenn ich das Förderverhältnis 7:1 sehe, dann sehen wir, wir sind im Ungleichgewicht. Daraus ergibt sich mal gebuchte Ansprüche, ergibt sich ein realer Preis oder ein rechnerischer Preis. Also gebuchte Ansprüche sind die ganzen gezogenen Papiere, das Ungedeckte, was daraus gezogen ist, ja. Und dann wissen wir, das muss man ja auch noch, das ist vielleicht auch mal ganz interessant, ja. Jede Unze Gold ist 131 Mal verkauft und jede Unze Silber 390 Mal.
Und wer hat die verkauft?
Ja, ich verkaufe nur physisch, also ich bin nicht dabei, ja. Aber die ganzen Märkte, alle die ganzen Zocker, die im Markt sind, die ETFs und all das, Papier verkaufen und die Menschen wollen im Prinzip physische Ware. Und der physisch hat, ist Sieger. Und am Ende werden wir dann ungefähr rein rechnerisch, also alle Faktoren mit reingerechnet, also Fördermenge, also 7:1, Ratio, historisch 1:10, Ansprüche, die Menschen versprochen werden auf diese Dinge, kommen wir dann beim realistischen Preis bei Silber zum Beispiel bei 14.000 die Unze.
Bei Gold?
Ja, das ist dann noch viel, viel mehr. Da liegen wir jenseits von, an die 300 die Unze, 300.000 die Unze. Das ist nicht der reale Preis, ja. Ich will aber sagen, die Preisdiskussion, die zurzeit geführt ist, finde ich komplett lächerlich. Wenn man diese Fundamentalanalyse mit reinnimmt, sind wir erst am Anfang dessen, was passieren wird. Und die Dynamik nimmt ja weiter zu. Tino hat es ja gerade richtig gesagt mit Silber, wir haben strukturelle Defizite. Wir sind im 7. Jahr in Folge in einer Situation, dass der Markt mehr nachfragt nach Silber, als er geliefert bekommt. Und Solarpanels, jedes Elektroauto hat 3-mal mehr Silber als jeder ursprüngliche Verbrenner. Das macht ja was mit dem Markt. Und deswegen, Freunde des Goldes, des Silbers, hier geht nochmal richtig die Post in den nächsten Jahren ab.
Wie sieht das denn jetzt der Händler bei den Preisen, die Herr Pieper genannt hat, also Gold bei 300.000 plus die Unze?
Das ist ja ein rechnerischer Preis, wie er schon gesagt hat, wenn man das jetzt einfach in einem Vakuum sieht, dass diese Größen so sind. Also man muss ja dazu sagen, es gibt den Markt, dann gibt es gewisse Regulatorien, die eben greifen, und es gibt auch die Möglichkeiten des Recyclings und so weiter, was dann das Ganze ein bisschen nach unten schraubt. Was das aber gut zeigt, ist, es gibt keinen physischen Deckel auf dem Preis. Also man wird ja ganz oft, auch wir hier vor Ort oder in der Beratungstätigkeit gefragt, ist das jetzt nicht schon ein bisschen teuer? Wo man dann sagt, ja, gibt es irgendwo einen Deckel? Also gibt es irgendwo 10.000 und dann stößt Gold dagegen und mehr geht nicht. Also jetzt hätten die Leute mal bei Bitcoin fragen sollen. Ja, 100.000 für eine Rechenoperation ist auch übertrieben. Ja? Oder wo ist denn da der? Also es gibt keinen Deckel. Und das, was möglich ist, hat Rolf gerade gesagt, das ist vielleicht utopisch und ist auch ein bisschen bisschen separiert gedacht, aber ist ja grundsätzlich das, was das physische Metall eben hergibt. Und das Problem ist ja nicht das physische Metall und die Preise werden schon lange nicht mehr am physischen Markt gemacht, sondern eben am Papiermarkt. Und das, was jetzt passiert ist, ja, sind Auslieferungsansprüche, die über Jahrzehnte ja nie gezogen wurden. Also die Leute haben einen Auslieferungsanspruch. Es ist aber klar, dass die das nicht haben wollen. Das Papier sagt aber, geh da hin und du kriegst das. So, und jetzt bei solchen Situationen kann natürlich passieren oder passiert, dass mehr Leute diesen Auslieferungsanspruch nehmen.
Müsste das nicht hinterlegt sein, das Gold?
Ja, aber dadurch, dass die Leute wissen, dass es nicht gemacht wird. Es gibt ja diesen gewissen, bei Banken, diesen gewissen Bodensatzeffekt, wo die Bank zum Beispiel weiß, ein Kunde hebt nie alles ab, dass das Konto auf Null ist. Die sagen, das ist ein rechnerischer Satz, 8% bleiben immer auf jedem Konto und das Geld habe ich, weil es ist so. Ja, und genauso ist es da auch. Deswegen hinterlegen die das nur mit einem gewissen Prozentsatz, weil eben keiner kommt, schon die letzten 50 Jahre nicht und will das haben. Jetzt ist es aber so, dass die Leute das haben wollen und dann haben sie es nicht. Und das ist dann so ein Kaskadeneffekt. Ja, mehr Leute wollen es haben und sobald, und wir hoffen alle, dass das nie passiert, sobald die Comics irgendwann sagt, haben wir nicht, was du da willst, dann passiert hier das totale Chaos, weil das ist ja genauso was wie mit einem Geldschein. Also ein Geldschein, das ist ein Stück Baumwolle bei uns, wo wenn ich ihnen 50 Euro gebe, dann wissen sie, für 50 Euro kann ich einkaufen. Wenn aber der Mensch, wo sie was einkaufen wollen, auf einmal sagt, den Lappen nehme ich nicht mehr, dann ist passiert genau das Gleiche, wie das an der Comics passiert. Und wir haben ja gewisse Auslösedaten. Ich glaube, Ende Februar ist wieder so einer. Und wenn da dann nicht alles geliefert wird, was nachgefragt wird, bricht der Laden zusammen.
Und sehen wir das? Kann das passieren?
Ich hoffe nicht. Theoretisch kann das passieren. Aber, und da komme ich wahrscheinlich zum Eingang wieder zurück. Warum ist denn Silber knapp? Weil Scheideanstalten ganz öffentlich sagen, Münzen prägen wir nicht mehr. Barren bis ein Kilo prägen wir nicht mehr. Warum? Wir prägen nur noch Großbarren und schicken die alle zur Comics. Alle. Und das schon über Monate. Und wir reden da über Tonnen. Über Tonnen. Und das heißt, wenn ich hier sage, ich brauche für einen Kunden ein 100 Gramm oder ein 250 Gramm Silberbarren, dann gibt es die schlicht und ergreifend nicht. Und ich kriege auch kein Lieferdatum, weil die Scheideanstalten das einfach nicht produzieren. Und im Gold ist es ähnlich. Also alles unter einer Unze ist alles nur noch Umlaufware. Gibt es nicht.
Ja. Und da kommt auch was hinzu. Wir haben ja über Jahre einen Silberpreis gesehen, der nicht real war. Muss man einfach sehen. Teilweise war die Exploration von Silber teurer als der Marktpreis. Es hat Jahre gegeben, da sind Silberminen geschlossen worden, ja. Und eine Silbermine braucht eben 10, 11 Jahre, bis das Zeug dann daraus
kommt. Sie drüben noch gar nicht so lange her.
Ich will es ja sagen, ja. Und deswegen ist ja im Markt schon alleine ein strukturelles Defizit entstanden durch die Tatsache, dass viele Förderer gar nicht mehr im Markt agiert haben, weil es zu teuer war. Der Marktpreis ist künstlich unten gehalten worden. Ist ja logisch, wenn ich ein Produkt verkaufe, ich habe einen hohen Silberanteil, dann wette ich gegen das Silber, um den Preis künstlich unten zu halten, sonst wird ja mein Produkt teurer. Ja? Und das ist ein Markteffekt, den sehen wir jetzt gerade nicht mehr. Und deswegen ploppt das jetzt alles auf. Und deswegen ist bei Silber, ich habe in meinem Buch darüber geschrieben, Knappheit ist der beste Nährboden für Rendite. Deswegen ist Silber einer meiner Favoriten, weil Silber ist jetzt im siebten Jahr maximal knapp und die Party ist noch lange nicht vorbei.
Und dass da mal was hochknallt, da haben Sie keine Befürchtung?
Ja, also ich sag mal, das Vertrauen in die Märkte ist ja ohnehin schon verloren gegangen bei vielen. Ich merke das in den täglichen Beratungen. Morgan Stanley hat es ja mit Debasement Trade bezeichnet. Also der Vertrauensverlust in die normalen Finanzmärkte und das hat einen dynamischen Zug. Die Leute werden den Märkten weiter Geld entziehen und wollen physische Ware. Und ich schreibe ja drüber, ich habe dieses Jahr Jubiläum, 25 Jahre die Diversifikation. Und schön ist es, wenn der Prophet mal recht bekommt. Und ich habe prophetische Weisheiten dort gezeigt und das wird noch weitergehen. Und dann möchte ich mal sehen, wenn die Leute die Ansprüche, die haben ein Zertifikat, gibt ja Zertifikate auf Silber, ja, und in dem, ich habe AGBs durchgearbeitet, steht dann drin, pro 100 Dings hast du X Anspruch unten drin, ja. Wenn das nicht eingelöst wird, dann möchte ich sehen, welche Schlangen wir an Banken erleben. Da war Gelsenkirchen nichts dagegen.
Jetzt haben wir diese Schwankungen gesehen und das haben wir ja überall an Aktienmärkten, an Edelmetallmärkten. War das was Besonderes, dass wir erst so hochgegangen sind und dann, ich nenne es mal, einen Mini-Crash gesehen haben?
Nee, das war gar nichts Besonderes. Besonders war, wie die Reaktion der Kunden darauf war. Also wir reden ja immer über den Endkunden, nicht über den institutionellen Kunden, der bestimmt andere Informationen hat und auch anders handelt. Aber der Endkunde hat diesmal anders gehandelt. Also normalerweise haben wir gesehen, bei preislichen Übertreibungen, nennen wir es einfach mal so, weil es zu schnell zu weit hochgeht, wird der Kunde vorsichtig und kauft nicht mehr so viel, sondern verkauft eher und nimmt Gewinne mit. Das war in diesem Fall gar nicht so. Also der Kaufdruck blieb hoch, andauernd hoch. Und was wir auch gesehen haben, was in jeder Mini-Übertreibung so ist oder wenn das Angebot weniger ist, die Aufgelder, also das, was das Material kostet, über dem Börsenpreis, die werden hoch. Bei Silber sind sie exorbitant hoch, immer noch. Und zwar so hoch, wie sie noch nie waren. Und das schreckt die Kunden trotzdem nicht ab.
Kann man das als Kunde umgehen oder muss
das? Das kann man nur umgehen, indem man es zum Beispiel in einem Zollfreilager einlagert, weil da eben man Anteile an Großbarren erwirbt und da sehen wir keinerlei Aufgeldänderung. Also da sind wir preislich stabil. Andere haben da auch angepasst, aber wir sind preislich, seit wir das machen, stabil. Wenn jetzt aber ihr einer eine Münze kauft, und das muss er sich immer vorstellen, also wir reden über eine Unze, ich als Händler im Einkaufspreis zahle 18 Euro Aufgeld, 18 Euro auf die Unze. Da habe ich noch gar nichts verdient. Das bedeutet, der Kunde muss mindestens 30% Aufschlag zahlen mit Steuer und meinem Minigewinn. Das ist als Investitionsobjekt Schwachsinn auf Deutsch.
Ich habe dringend davon abgeraten, weil du so viel Aufgeld hast ja bei keinem Anlageprodukt, alleine durch den steuerlichen Hebel, ne? Prägekosten und was da so alles kommt, ja. Macht also als strategischer Silberanleger, macht es überhaupt null Sinn, das in kleinen Münzen zu machen. Macht null Sinn, ja. Und dann habe ich noch Lagerprobleme dann zu Hause. Und wenn ich dann ein bisschen dicker einsteige und das zum Vermögensschutz nehme, muss ich ja Volumen haben, ja. Dann musst du die Kellerdecke verstärken. Das macht überhaupt keinen Sinn.
Also anders gefragt, man muss in großen Mengen einkaufen.
Definitiv, weil das Team der Metallurgen, Metalleukert, organisiert ja Großhandelspreise in einem solchen Zollfreilager, ja. Und man muss es ja sagen, er hat es ja gerade beschrieben, kleine Ware gibt es ja teilweise gar nicht mehr im Markt, ja. Aber große Ware ist handelbar. Große Ware ist handelbar. Und das verschafft dem Kunden ja neben dem Vorteil, dass er sich nicht kümmern muss, er muss es nicht versichern, er muss es nicht einlagern, er hat eine Portfoliofunktionalität, er kann die Produkte untereinander austauschen. Aber der größte Vorteil ist, dass dort der Handel organisiert ist, weil er da, ich sage ja immer, man muss sich am Fressverhalten der Wölfe orientieren, nicht an dem der Schafe. Die kleine Unze ist Schafsgeschäft. Das, was dort passiert, ist Wolfsgeschäft, die große. Und man muss im Wolfsgeschäft sein, um Geld zu verdienen und die besten Möglichkeiten zu haben.
Das Thema Zollfreilager wird ja für Privatpersonen und auch für Unternehmer immer wertvoller auch. Und das merken wir in unserem täglichen Geschäft. Es ist ja nicht nur das Thema Aufgelder, die spürbar sind, wahnsinnig immer, sondern es ist auch das Thema Steuerfreiheit. Bei Silber natürlich ein unheimlich großer Punkt, weil alle unsere Metalle außer Gold sind normalerweise steuerbelastet, weil sie Industriemetalle sind. Und hier haben wir die 19%, die wir im Zollfreilager und aus dem Zollfreilager raus sparen und zusätzlich natürlich noch unser Hauptargument auch mit die Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltedauer auf Kursgewinne.
Hier im Tresortalk wollen wir ja auch immer kritische Veränderungen und Themen politischer Art auch ansprechen. Herr Pieper, Sie haben heute gesagt Holland, Holland, Holland. Was passiert gerade in Holland?
Naja, nicht nur in Holland, sondern insgesamt in Europa sehe ich dramatische Vorbereitung für Enteignungsszenarien. Und wir waren ja gerade bei Gold, um das nochmal zu sagen. Italien hat einen Gesetzentwurf herausgebracht, der besagt, kannst du nicht nachweisen, wo du dein Gold her hast, zahlst du eine Sondersteuer. Und jetzt machen wir gerade, weil wir ja die Guten sind und der Staat ja nur für seine Bürger da ist und allen was Gutes will, eine Sonderamnestie und senken diese Steuer von 25% auf 15%. Wir wollen aber alle deine Daten haben. Das ist natürlich eine super Vorbereitung für eine Enteignung, ja. Und ein Depp, wer da mitspielt, um es mal vorsichtig zu sagen. Auf der anderen Seite gibt es Bestrebungen. Zwei Bestrebungen. Ich habe frische Papiere bei mir am Tisch. Sie wissen ja, ich bin politisch gut vernetzt. Krieg immer ein paar nette Informationen. Die SPD bereitet gerade ein Papier vor zum Thema Belastung der Immobilie. Das wird die meisten Deutschen treffen. Sie wollen also den Lastenausgleich wieder scharf schalten. Und noch der größere Hammer ist das, was in Holland gerade läuft. Deswegen Holland, Holland, Holland. Wegen des Fußballs, sondern Oranje Boven, sondern wegen einer Situation, die wirklich zeigt, was zukünftig kommt. Nämlich potenzielle Wertsteigerung und Gewinne, ja, werden schon, obwohl sie nicht realisiert sind, zukünftig in Holland, das ist ein Gesetzentwurf, steuerlich behandelt. Ja. So, und dann kommen wir noch eine Meldung aus der Schweiz, weil da Deutschland auch drüber nachdenkt, dass der Eigennutzwert der eigengenutzten Eigentumswohnung und des Hauses auch steuerlich verwendet wird. Also, was lernen wir daraus? Der Enteignungsangriff erfolgt nicht über ich nehme dir Ware weg, sondern der erfolgt über Sonderbelastung. Das ist der Weg. Und diese Sonderbelastung kann ich am einfachsten machen. Wie? Digitalisiert. Ich habe ja bei Ihnen gesehen, Sie haben eine schöne neue Brille, so Meta-Brille. Und da muss man einfach sagen, jeder Fitness-Tracker ist so. Und wir haben ja auch bei Silber nochmal gesprochen. Da gibt es ja Samsung mit einem Silberdefizit, Bestellung. Herr Leukert kann da vielleicht gleich nochmal was zu sagen, ja? Aber Samsung hat die Datenschutzerklärung, also das, was ich, wenn ich einen Samsung-Fernseher mir hinhänge, ja? Ich liege abends mit einer Frau im Bett und am nächsten Tag kriege ich eine Werbung für Viagra.
So. Herr Pieper, müssen wir uns Sorgen machen?
Nein, überhaupt nicht. Ihr wisst gar nicht, was Pieper alles kann. So, aber am Ende des Tages ist es doch so. Samsung späht mit dem Fernseher die Menschen aus. Die klicken die Datenschutzerklärung und sie schreiben sogar rein in die Datenschutzerklärung, schreiben sie rein, führe keine privaten Gespräche, und das andere wollen wir gar nicht hier erwähnen, führe keine privaten Gespräche vor deinem Smart TV. Das steht dort drin. Und sie schreiben auch rein, weil wir die Daten nutzen. So, weg vom Viagra hin zur realen Welt. Wenn Samsung das schon kann, dann kann Regierungen das im Großen, im ganz Großen. Und deswegen wird der Angriff, und das wird ja auch mein neues Buch, wird ja heißen, die große Plünderung. Das wird die große Plünderung sein. Die große Plünderung wird digital erfolgen.
Herr Pieper hat jetzt so viele Themen angesprochen. Ich weiß gar nicht, was wir zuerst behandeln wollen. Vielleicht fangen wir noch mal an bei dem Thema Enteignung. Haben Sie auch die Befürchtung, wenn jetzt in Holland schon einiges vorbereitet wird, vielleicht auch, dass in Deutschland da bald mehr kommen wird?
Also Enteignung ist immer so ein harter Begriff, den wird nie ein Politiker in den Mund nehmen, und es wird auch sehr subtil erfolgen. Aber man wird der Bevölkerung Geld wegnehmen müssen. Weil, also jeder sieht es, der jetzt die Augen ein bisschen aufmacht, das reicht halt hin und vorne nicht. Also das, was die Politik vorhat, das ist nicht immer nur...
29 reicht der Bundeshaushalt nur noch für Schuldentilgung, Militär und Soziales. Keine Infrastruktur, keine Bildung, nichts mehr drin. Ja? Irgendwo muss die Kohle herkommen.
Ja, das ist eine. Das zweite ist, Frankreich und Holland sind halt EU-Länder, und alles, was solche Länder machen und anstoßen, muss irgendwann in der Gemeinschaft auch umgesetzt werden, weil es sonst nicht funktioniert. Also dann entsteht irgendeine Flucht, und wenn es zu krass ist, und dann behalten sie ihre Leute nicht mehr. Was das Schlimme ist, ist, die Bevölkerung wird das freiwillig tun. Wir behandeln auch bei unseren Vorträgen immer diesen schönen Ausschnitt von unserem Bundeskanzler, wo er sagt, wie viel Billionen Sparvermögen, und wenn wir nur 10%, das nimmt er den Leuten nicht weg. Der sagt denen hier, das ist ein tolles Produkt, da musst du das hin investieren, weil dann machst du es moralisch gut, weil dann machst du es eben für das, was der Staat nicht hat. Und es werden Billionen dahin überwiesen werden, wir werden es freiwillig tun, und das ist das Schlimme. noch haben wir die Freiheit zu entscheiden, es eben nicht zu tun und in sinnvolle Anlagen zu investieren. Aber die Mehrzahl, und das prophezei ich einfach, weil es schon immer so war, wird es freiwillig tun. Und in 20, 30 Jahren sagen, ja, aber man hat uns ja enteignet. Nee, ihr habt es selber gemacht. Es wird subtil passieren und es wird zum Großteil freiwillig passieren. Wenn das nicht reicht, dann wird es Zwangsmaßnahmen geben, aber das ist erstmal der Versuch, es freiwillig zu machen. Und die Leute, hauptsächlich in Deutschland, werden das auch zum großen Teil tun.
Wie kurz und knapp stehen wir davor? Sind wir schon davor?
Ja.
Naja, die Not ist ja erkennbar, ja. Also wir sind ja jetzt 4 Tage nach der Meldung, dass das Staatsdefizit im letzten Jahr höher war als geplant. So. Und die Schlinge zieht sich. Ach, ah, genau, ja. Und die Schlinge zieht sich doch jeden Tag mehr zu. Die Schlinge zieht sich jeden Tag. Und wenn ich dann eben an der Einnahmenseite arbeite, muss ich schauen, dass das Steuersubstrat erhalten bleibt. Also dort, wo Steuer wächst. Also werde ich alle die bekämpfen, die die EU mit Vermögenswerten verlassen wollen. Das tun sie gerade, sie werden das. Frau von der Leyen hat es klar und eindeutig gesagt. Wir werden den Wegzug von Vermögenswerten aus der EU verhindern. Da kommt der Angriff und dann ist natürlich, Herr Logger hat es ja komplett richtig gesagt, es wird an die Solidarität der Menschen appelliert werden, so wie es immer gemacht wird. Und ich höre Politiker reden sehr intensiv zu und ich merke immer mehr, dass es dahin geht. Es ist immer mehr Zusammenhalt, Deutschland schafft das, ich brauche eure Hilfe dazu. Und da ist es schon der Schlüssel drin. Wir stehen nah davor, sehr nah davor. Und ich habe es ja gerade gesagt, 29 ist hier Ende aus Mickey Mouse mit Deutschland, weil nichts mehr finanzierbar ist. Ja. Und ich bin ja einer, sie sind ja alle noch jung, ich bin ja einer, der Rente auch mal haben will. Ja. Und insofern, meine Rente muss finanziert werden, also deswegen werden die schnell zugreifen.
Meine Rente wird nicht mehr finanziert?
Da gehe ich von aus.
Was können wir jetzt denn tun, wenn wir all diese Bedrohungen sehen? Was machen wir denn mit unserem Geld und wie kann man sich da selber gut aufstellen?
Ich darf kurz einhaken. Einfach immer zuhören. Also das ist zwar oft ein bisschen auch überzeichnet, aber am Ende kommt dabei raus, einfach mal nachdenken und das, was für einen wichtig ist, selber tun. Und das Wichtige ist, selbst denken, nicht den anderen immer mal zuhören und sagen, ja, der sagt das und wenn der Staat das sagt, das ist sowieso gut. Also einfach mal in sich gehen und mal schauen, ihm zuhören, am besten bei einem der Veranstaltungen am Samstag wieder und das dann auch mal für sich selber umsetzen. Es gibt so viele Möglichkeiten noch, seine Freiheit auch im Rahmen der Anlageentscheidungen umzusetzen, hauptsächlich das Thema Sachwerte, auch außerhalb der EU und außerhalb Europas. Und da einfach das Richtige für einen rausziehen und dann das oberste Ziel muss ja sein, Werterhalt und Erhaltung der Freiheit. Und da gibt es leider immer weniger Möglichkeiten, aber es gibt sie noch.
Nicht umsonst heißt ja mein Buch der Plan B. Jeder braucht den Plan B. Und das heißt, ich brauche eine Liquiditätsplanung, ich mache eine Vermögensschutzplanung, ich brauche eine Altersvorsorgeplanung, ich brauche eine Renditeplanung. Das muss ja aufeinander abstimmen, ja. Und da kannst du noch so viele Idioten im Dschungelcamp dir anschauen oder du setzt dich mal ein paar Stunden hin und nimmst mal Bleistift und dann müssen wir ja auch noch lernen, Dreisatz zu rechnen. Da haben die Deutschen leider auch verlernt, ja. Viele denken, wenn sie bei Aktien 20% Verlust machen und 20% Wiedergewinn, dass sie im gleichen Wert sind. Ne? So einfach mal so ein paar Grundrechenarten. Ja? Oder wenn ich mit Aktien 20% gewinne und mit Edelmetallen 20% gewinne, welches Produkt ist besser? Relativ einfach. Ich habe die steuerliche Belastung bei den Aktien, ich habe sie aber nicht bei den Edelmetallen. Ja? Und die dritte große Rechnung ist, wann greift wer mir in die Tasche? Und wo kann er nicht greifen? Und deswegen sind wir ja sehr, sehr erfolgreich in unserem Einlagerungsgeschäft. Außerhalb der EU kann er nicht greifen. Und das sind wichtige Komponenten. Deswegen ist das, was ich mache, jenseits aller derer, die im Markt unterwegs sind, eine Konzeptberatung. Ich mache keine Produktberatung. Ich mache niemals ein isoliertes Produkt, ja. Und nach den Einbrüchen in den verschiedenen Banken und nicht nur Sparkassen, sondern Deutsche Bank und wo auch immer, muss man ja auch mal sagen, Leute, Glaubt doch nicht daran, dass eure Einlagerungskonzepte besser sind als die der Profis. Profis lagern im Zollfreilager.
Sie haben gesagt, jeder muss sich mal eigene Gedanken machen und nachdenken. Ich habe das Gefühl, dass immer mehr Leute so aufwachen und sich schon Gedanken machen, oder?
Viel zu wenig.
Ja, deutlich, viel zu wenig. Also das ist, also es gibt immer mehr, wobei immer mehr, vielleicht eher der Rolf derjenige, der das beantworten kann. Es ist auf jeden Fall, es sind immer noch zu wenige. Und es, das, was mehr wird, aus meiner Sicht, sind die, ich nenne sie jetzt mal ein bisschen überzeichnet, die Obrigkeitshörigen. Also es gibt trotzdem immer mehr, die dem Mainstream folgen. Und das ist eigentlich das Gefährliche. Und das, das beobachte ich eher, als die, die aufwachen. Also die, die aufwachen, werden ja immer mehr verunglimpft. Also heißt ja, das sind die Spinner, das sind die Verschwörungstheoretiker, im schlimmsten Fall sind es Nazis. Also es wird einem ja immer schwerer gemacht, auch mal eine eigene Meinung zu haben oder eine Meinung, die ein bisschen außerhalb vom Mainstream ist. Also man braucht ja schon eine gefestigte Natur. Von daher glaube ich eher, dass die Einschüchterung und auch so dieses Mainstream-mäßige eigentlich doch noch eine deutliche Überhand hat. Wie siehst du das?
Ja, die Frage ist ja, was ist ein Verschwörungstheoretiker? Heiner Geißler hat es mal sehr schön gesagt, in Deutschland bist du schon Nazi, wenn du pünktlich zur Arbeit kommst. So, das sagt ja alles, ja. Und da musst du eben genau aufpassen, den Unterschied zwischen denen, die Wölfe sind und denen der Schafe. Und die Schafe, die Herde ist groß, der schlafenden Schafe. Das muss man einfach sagen. Ich merke aber, ich muss da sagen, wir müssen da in dem indischen Kastendenken unterwegs sein. Der Mittelstand ist sehr wach. Die Unternehmer sind sehr, sehr wach. Das muss man sagen, ja. Die breite Masse ist nicht wach. Und ich habe mit Markus Krall bei Epoch Time TV zu dem Thema mal gebettelt. Und ich sage, 5% der Menschen sind halbwegs wach, der Deutschen. Und der Markus Krall sagt, es sind schon 30%. Da glaube ich nicht dran. Also ich denke, ich liege eher auf der richtigen Seite. Ich habe auch gedacht, ich muss das mal korrigieren. Nein. Es gibt so viele Schlafende, die... Und du wirst ja auch in Deutschland komplett verblödet. Ich hatte ja schon mit Dschungelcamp jede Woche ein neues Sportevent, Olympischen Spiele. Im Übrigen hat Deutschland ja im Bobfahren Gold, Silber, Bronze geholt. Ja, also wenn es bergab geht, können wir Deutschen immer alles.
Aber als Dschungelkönig kann ich es mir auch gut vorstellen.
Ja, das wollt ihr nicht sehen.
Wenn wir vielleicht jetzt noch mal in die Zukunft schauen, dann sehen wir solche Entwicklungen, also nicht nur den Bitcoin, den es schon länger gibt, aber digitale Währungen. Der digitale Euro wird vorbereitet und das kommt wahrscheinlich schneller, als wir denken. Viel in der Mache, Bargeld immer weiter zurück. Können wir überhaupt noch irgendwie analog arbeiten und zahlen und Vermögen haben?
Ja, ich zeige auf meinen Veranstaltungen gerade aktuell einen sehr schönen realen Film, also kein KI-Film. Ein ICE liegt bei ein bisschen Schnee flach und kann nicht fahren und da kommt eine alte Dampflok und überholt den ICE, ja. So, und das ist, glaube ich, das Bild. Also mein Glaube an die analoge Welt ist ungebrochen. Es gibt Dinge wie Bargeld, die müssen bleiben. Aber man wird natürlich, das ist natürlich eine schwammige Masse, man wird natürlich versuchen, uns das zu nehmen. Also müssen wir mit den Füßen abstimmen und wir müssen Bewegungen. Wir haben ja die BBB ins Leben gerufen, Bürgerbewegung Bargeld. Aktuell gibt's die neue Bewegung, die MAGA, nicht Make America Great Again, sondern die Mega-Bewegung, Make Eigentum Great Again. Und wir werden uns schon wehren. Und hier kommen hier ins Goldhaus nach Würzburg, kommen ja regelmäßig, darf ja hier ab und zu mal auftreten, ganz gescheite Menschen, die sich auch wehren wollen. Weil nicht nur, weil es um Vermögen geht, weil es um die Zukunftsfähigkeit dieses Landes geht. Die denken auch in Generationen. Sie haben Kinder, sie haben Enkelkinder. Und die sehen schon auch die Gefahr der Digitalisierung. Die KI werden wir nicht mal aufhalten. Das muss man einfach sagen, bis die KI sich selber frisst. Also den Zeitpunkt werde ich vielleicht noch erleben, wo die KI selber gegen die KI kämpft. Das wäre mal ein interessantes Szenario. Und wenn digitalisiert, gibt ja Möglichkeiten, brauche ich einen intrinsischen Wert. Intrinsischer Wert bedeutet, ich brauche einen inneren Wert und man kann ja digitale Assets haben. Wenn ich die mit Gold gedeckt habe oder so, finde ich das total in Ordnung im Anlagegeschäft. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, tut mir leid, dass ich das mal hier mal sage, was habe ich mit den Bitcoin-Jüngern in den letzten Jahren gekämpft? So, und ihr alle, oh, das ist das neue Gold und so. Ha, 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 kann ich nur sagen, das hat wohl nicht so funktioniert. Und der Bitcoin ist mittlerweile durch das Engagement von BlackRock und all denen, die über 40% halten, total im Finanzmarkt verhaftet. Es ist nicht mehr das dezentrale digitale Geld. Das hat nicht funktioniert.
Kommen wir an dieser Digitalisierung überhaupt noch vorbei? Können wir was tun?
Also die Gesellschaft kommt definitiv nicht dran vorbei. Erstens ist es ja eine Entwicklung. Also da meine ich jetzt nicht wirklich ein Finanzprodukt, sondern ich meine allgemein die Welt. Es ist halt so eine Entwicklung, wie sie sich gerade gibt. Die Frage ist eben, wie Rolf auch schon gesagt hat, wie nutzen wir es denn? Und da ist der Mensch einfach selber verantwortlich. Also ich finde, es ist nicht zurückgeblieben, wenn man behauptet, ich will halt nur noch Benziner fahren. Ja, deswegen verteufle ich keine E-Autos, aber wenn ich die Freiheit habe, mir noch einen zu kaufen und bereit bin, auch mehr Geld zu bezahlen, dann hat es auch nichts damit zu tun, dass ich ein schlechter Mensch bin oder so, sondern ich entscheide mich halt dafür. Und genauso sollte es mit dem Geld meiner Meinung nach sein. Der digitale Euro wird kommen, er wird als Parallelwährung kommen. Man wird ihn versuchen, nach vorne zu bringen, indem man eben Rabatte auf irgendwas macht und das halt bevorzugt. Aber trotzdem wird man noch bereit sein, mit Bargeld zu bezahlen. Und dann liegt es an uns allen, das durchzusetzen und eben zu sagen, okay, ich spare freiwillig keine 20 Cent am Brötchen, sondern die zahle ich mehr, weil ich die Freiheit habe, eben mit Bargeld zu bezahlen. Und wenn das genug Leute machen, dann werden manche Dinge parallel einfach dazu existieren. Und es ist mit Technologien so und es ist mit vielen anderen Dingen so, dass man deswegen die Digitalisierung aufhält, das glaube ich nicht. Auch diese Kryptogeschichte kann ja durchaus sinnvoll sein, wenn es eine Abbildung, eine technische Anwendung von irgendwas ist, die uns das Leben erleichtert, die uns nach vorne bringt. Aber eine Währung war es nie und wird es nie sein, weil es schon allein die Geldfunktionen nicht erfüllt und auch nie erfüllt hat. Aber grundsätzlich, die Technologie ist ja gut und die wird uns nach vorne bringen, wenn es Anwendungsbereiche gibt und immer mehr Anwendungsgebiete. Von daher, ich verteufle die Digitalisierung nicht, aber dieses Schwarz-Weiß-Denken ist schwierig. Also wir werden jetzt nur noch Elektroautos fahren, wir werden nur noch mit digitalem Geld bezahlen und da ist wieder jeder selber gefragt, die eigene Freiheit in die Hand zu nehmen, weil am Ende ist die Politik dann doch noch auf uns Menschen angewiesen, die den Scheiß mitmachen muss. Und dann machen wir eben nicht mit bei allem. Und da muss Deutschland noch viel lernen.
Ja, jetzt sind wir hier in unserem gemütlichen Tresor von Tresor Talk. Können wir was Positives noch raussenden?
Es war alles positiv.
Also meine Bude, also es gibt gar keine positivere Botschaft als die, die ich gesandt habe. Gold und Silber sind im positiven Kanal und die Party geht weiter. Das ist so. Und viele denken, sie steigen zu spät ein. Nee. Jeder Zeitpunkt ist der richtige, weil es wird einfach und für mich positiv ist einfach die Tatsache festzustellen, dass Knappheit wirklich ein Investmentziel ist. Das, was ich seit Jahren propagiere, das ist positiv. Es ist positiv. Wir haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, so eine Yu-Gi-Oh!-Karte, von der gibt es nur noch eine auf der Welt, ist im Millionenwert gerade gehandelt worden, ja. Und alle denken, nee, da geht gar nichts mehr in den Märkten. Doch, in der Knappheitsmarkt geht. Wir haben die höchsten Auktionsergebnisse in Kunsthäusern. Ihr Spezialgebiet, der letzte Klimt, ist wunderbar verkauft worden und so weiter und so fort. Wir haben Rekordergebnisse bei Autoauktionen, weil es eben nur noch ein oder zwei oder drei davon gibt, ja. Das macht's doch aus, wenn ich das definieren kann. Und das tue ich ja. Ein Kollege hat im Übrigen gesagt, nochmal klein zum Schmunzel, Pieper ist das Trüffelschwein der Branche. Ja, ich bin das gerne, weil ich suche die Trüffel. Es muss Seltenheit geben. Und es ist eben so, dass die begrenzte Laufzeit von Gold und Silber bei aktuellen Fördermengen 14 Jahre ist. Punkt. 14 Jahre. Und da wird eine Schlacht drum entstehen. Insofern, das Positive ist, man ist nicht zu spät, um einzusteigen.
Wir legen uns seltene Dinge in unseren Tresor?
Immer. Also Sachwerte, das eine, wenn es dann selten ist, noch besser. Aber das ist nicht das einzige Kriterium natürlich. Was Seltenes gibt es auch natürlich nicht den großen Markt dafür, sondern das ist dann mehr was für Auktionen natürlich sinnvoll ist. Aber der Sachwert an sich und da natürlich die Edelmetalle, da kann ich dem Rolf nur zustimmen. Und ob das jetzt eigentlich eher unabsichtlich ist, haben wir, glaube ich, für unseren Tresortalk einen richtig guten Moment erwischt, um in das Thema einzusteigen, weil eben die Märkte gerade sehr, sehr spannend sind und auch spannend bleiben. Und das Schlusswort von Rolf war ja wirklich gut zu sagen, es ist nie zu spät, weil der Preis von Gold ist eben, also Gold ist nie zu teuer. Gold hat immer einen Preis, der Wert bleibt immer gleich. Und das müssen sich die Leute vor Augen halten und treffen sie automatisch die richtigen Investitionsentscheidungen für sich selbst.
Jetzt bleibt nur noch eine Frage am Ende, nachdem das Smart TV von Rolf Pieper Viagra ihm vorschlägt. Was wird Ihnen vorgeschlagen?
Wahrscheinlich Autos, befürchte ich. Hoffe ich.
Wäre ein schönes Thema. Dankeschön an die beiden Herren, Tino Lockhart von Metallorum und Rolf Pieper von der Tree Concept. Und danke an Sie und euch, liebe Zuschauer. Das war die erste Ausgabe vom Tresor TV Talk. Wir sehen uns bald wieder. Liken Sie die Kanäle, abonnieren Sie die Kanäle und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.